Und ich gebe zu, als Prediger, man erzählt gerne natürlich von den Vorzügen des Glaubens und man will auch natürlich, hey, Menschen davon begeistern. Aber ich glaube, das ist eben ja nicht alles. Es gilt sicher in vielen Momenten unseres Lebens, aber wenn wir nur davon ausgehen, dass es immer einfach ist, der Weg mit Jesus, dann ja, werden wir irgendwann enttäuscht sein. Wir werden enttäuscht sein, wenn Jesus nur vielleicht ein Add-on in unserem Leben ist oder quasi das Sahnehäubchen, das unser Leben irgendwie nur noch einfacher und schöner macht. Irgendwann ist die Gefahr wirklich groß, dass unser Glaube vielleicht an der Realität zerbricht. Und genau deswegen möchte ich heute auch über dieses Thema sprechen, dranbleiben, wenn es schwierig wird. Ein weiterer Grund, warum ich darüber spreche, ist, dass ja, so in den ersten beiden Sonntagen im November immer auch in vielen Kirchen der Welt für verfolgte Christen gebetet wird. Das ist auch eine Realität. Es ist eher ungewöhnlich, so wie wir hier in Deutschland, wofür wir sehr dankbar sein können, dass wir so frei unseren Glauben leben dürfen. In 50 Ländern der Erde, habe ich jetzt nachgelesen, erleben 309 Millionen Christen, die Zahl ist schon krass, mittelschwere bis schwere Verfolgung. Also es kann natürlich davon reichen, bis dass es nicht so einfach ist, dich zu treffen, aber in manchen Ländern kann es dich tatsächlich auch das Leben kosten. Ich habe euch hier einfach mal kurz so eine Weltkarte mitgebracht und alles, was irgendwie so orange bis rot wird, da erleben Christen Verfolgung. Sind sicherlich Ländern, wo man es wahrscheinlich schon irgendwo weiß, wie jetzt so ja, die arabische Welt, Afghanistan. Aber es sind auch Länder dabei, wo man vielleicht Urlaub macht. Die Malediven, die Komoren. Also es ist wirklich ein Thema, womit auch viele konfrontiert sind. Warum folgen Menschen trotzdem Jesus nach, selbst wenn es für sie Nachteile mit sich bringt? Ich glaube, weil Jesus einfach so besonders ist, weil er Leben berührt, weil er verändert und weil Menschen merken, hey, er ist es trotzdem wert. Aber ich glaube, wir stehen immer mal wieder vor der Entscheidung, dass wir sagen, hey, ich bleib dran, auch wenn ich vielleicht gerade ja, enttäuscht bin, auch wenn vielleicht gerade alles dafür spricht, komm, ich lasse es sein. Ich möchte mit uns in unseren Text einsteigen. Der steht heute im Johannes-Evangelium, Kapitel 6. Ihr könnt auch gern, wenn ihr entweder eure Handys habt, da das auch so ein bisschen geöffnet lassen, dieses Kapitel. Wir springen da immer wieder rein. Wer ein bisschen noch analog unterwegs ist, ihr könnt euren Finger in dieser Stelle in der Bibel mal drin lassen. Johannes, Kapitel 6, Vers 14. Ganz kurz, was ist passiert? Die Menschen, die hingen an Jesu Lippen, sagt man. Also, hey, der hat wirklich in ihr Herz gesprochen. Das heißt, wenn er gelehrt hat, dann war das nicht irgendwie so wie die Lehrer damals, sondern die Leute waren wirklich von ihm angerührt. Und jetzt kommt eigentlich noch das Allerbeste. Jesus hat so einen ganzen Tag gepredigt, die Leute sind geblieben. Das ist der Traum eines jeden Predigers. Nein, aber den ganzen Tag und abends wollten immer noch nicht heimgehen. Und Jesus hat sich natürlich auch um sie, um ihre körperlichen Bedürfnisse gesorgt und hat gemerkt, hey, die müssen was essen. Und dieses Wunder, was man vielleicht auch schon im Religionsunterricht gehört hat, da kam ein Junge mit 2 Fischen, 5 Broten, ich denke, so war die Reihenfolge, und Jesus bekommt mit dieser kleinen Menge diese 5000 Leute, die da waren, sagt, man hat damals nur die Männer gezählt, das heißt, es waren wahrscheinlich noch viel mehr. Ein ganz großes Wunder. Und jetzt der Text hier. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, dieser ist wahrlich ein Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf einen Berg, er allein. Ich meine, man kann die Menge, die Leute erstmal verstehen. Heutzutage würde vielleicht niemand jemand anderes zum König machen wollen, zumindest nicht hier in Deutschland, der jetzt einfach Brot verteilt. Aber man muss es einfach damals sehen, die Leute haben nicht unbedingt gehungert, aber das Leben war einfach ein täglicher Kampf. um satt zu werden, um die Familie satt zu kriegen. Man war wirklich auch noch viel mehr abhängig, dass zum Beispiel der Regen fällt. Es gab noch nicht Düngemittel. Also es war wirklich nicht einfach. Und auf einmal ist da Jesus und der scheint dieses Problem auf einmal zu lösen. Hey, der macht aus ganz wenig ganz viel. Boah, wenn wir bei ihm bleiben, also es ist völlig verständlich, dass die Leute ihn zum König machen wollen. Und vielleicht bist du auch hier und du hast Jesus auch in irgendeinem Punkt deines Lebens ja erfahren, wie er eingegriffen hat, wie er was Tolles bewirkt hat. Und deswegen sagst du, ja, ich will bei ihm bleiben. Aber die Geschichte ist hier noch nicht fertig. Er entweicht der Menge, weil er wusste, hey, das ist nicht meine Bestimmung, dass mich das Volk jetzt möglichst schnell zum König macht. Er wollte nicht groß werden. Das war nicht seine Mission. So entweicht, es geht in den Versen zwischendrin noch ein bisschen abgefahren weiter. Ihr könnt es gern daheim lesen, weil die Jünger, die kommen danach, das war auf der einen Seite des Sees und sie rudern rüber, Jesus kommt dann über das Wasser gelaufen, verrückt. Und am nächsten Tag kehrt er wieder an diese Stelle zurück, wo die Menschen dort, wo die Menschen dort geblieben sind. Und sie waren immer noch da, haben immer noch auf Jesus gewartet. Und jetzt wird Jesus hier ganz ehrlich und sagt zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr Brot gegessen habt und satt geworden seid. Er sagt einfach, Leute, hey, ich weiß genau, euch geht es jetzt vor allem darum, dass ihr satt werdet, dass ihr genug zu essen habt. Aber Jesus, er macht ihnen klar, hey, es geht um so viel mehr als nur um eure physischen Bedürfnisse. Und Jesus ersetzt da seine Rede fort und es ist nicht unbedingt schmeichelhaft, was er sagt. Es ist im Prinzip eine Absage an die Wünsche der Leute, die einfach nur jemand gesucht haben, der sie mit dem Lebensnotwendigen versorgt. Und plötzlich, ich stelle mir das so richtig vor, diese Menge, die da sitzt, die Ersten fangen an aufzustehen und gehen. Und dann kommt da eine Gruppe, die macht sich auf den Weg da. Und der Platz, er leert sich auf einmal. Weil die Leute merken, hey, Moment, Jesus, der macht gar nicht das, was wir eigentlich uns vorgestellt haben, was wir uns gewünscht haben. Es geht weiter, Vers 66 bis 67. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab. Also auch Leute, die wirklich ja nicht nur irgendwie spontan dazugekommen sind, sondern ja, ihm schon irgendwo gefolgt sind. Und da sprach Jesus zu den Zwölfen. Die 12 Jünger, das war so der engste Kreis. Wollt ihr nun auch weggehen? Man könnte Jesus hier tatsächlich vorwerfen, Mensch, warum musst du jetzt so ehrlich sein? Warum musst du so herausfordernd werden? Jetzt guck mal, jetzt hast du den Salat. Alle laufen dir weg. Und Jesus, er war in dem Sinn wirklich immer sehr ehrlich mit den Menschen und hat ihnen gesagt, hey, Leute, wenn ihr mir nachfolgen wollt, es kann auch was kosten. Es ist wirklich eine Entscheidung, die ihr auch treffen müsst. Und es geht um viel mehr als nur, ich sag mal, eure physischen Bedürfnisse. Was hat das jetzt alles mit uns zu tun? Fragst du dich vielleicht jetzt auch. Zum einen, wie ich schon anfangs gesagt habe, haben wir ja heute auch diesen Tag weltweit, wo wir für verfolgte Christen beten, wo uns immer wieder auch daran erinnert, dass der Glaube auch einen Preis haben kann. Und es ist, glaube ich, wichtig, gerade wir in einem Land, wo es uns da noch sehr gut geht, dass wir wirklich auch an unsere Mitchristen denken, sie nicht vergessen, sei es in China, Nordkorea, Afghanistan, es gibt so viele Länder. Aber auch wir hier in Deutschland, wo wir vielleicht jetzt nicht unbedingt diesen Druck von außen haben, wir erleben trotzdem immer wieder auch in unserem Glauben Momente, wo wir echt auch herausgefordert sind, uns entscheiden müssen, hey, gehen wir weiter den Weg mit Jesus. Wo wir vielleicht enttäuscht sind, wo vielleicht nicht das eintritt, was wir uns erhofft haben. Was können solche Momente sein? Vielleicht denkst du manchmal, hey Jesus, du hast doch versprochen, dass du immer bei uns bist, aber warum spüre ich dich gerade nicht? Warum, wo ist deine Gegenwart, deine Nähe? Vielleicht sitzt du manchmal in der Gemeinde und alle sind völlig im Lob, praktisch. Manchmal, darf ich überhaupt sowas denken? Der Zweifel, stimmt das wirklich alles? Darf ich überhaupt sowas denken? Vielleicht hast du für ein Anliegen schon sehr, sehr lange gebetet, was dir sehr wichtig war. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass du nächste Woche im Lotto gewinnst, sondern wirklich ein Anliegen, wo du sagst, hey Gott, da musst du eingreifen. Gott, da will ich jetzt alles dran sitzen und nicht locker lassen. Und es kam doch vielleicht anders. Diese Liste könnte man jetzt bestimmt fortsetzen. Aber ich glaube, das sind so Punkte in unserem Leben, wo wir wirklich vielleicht enttäuscht sind, herausgefordert sind. Bleib ich dran? Ich habe das genannt Funkstille. Ja, klar, wir sind eine Gemeinde, die auch sehr intensiv Lobpreis feiert. Und ich bin so froh, dass Gott auch wirklich unsere Gefühle anrührt und dass er nicht irgendwie nur jemand ist, den wir mit unserem Kopf verstehen dürfen. Aber es birgt manchmal eben auch die Gefahr, wenn die Gefühle nicht da sind, dass wir dann manchmal wirklich fragen, Gott, bist du wirklich da? Wenn Gott nicht nach unseren Gebeten handelt, er hat doch gesagt, dass er der ist, der sich erbitten lässt. Und Zweifel. Und das Schöne ist, wir finden das alles auch in der Bibel. Sogar der Chorleiter damals im Alten Testament im Tempel, das war nicht irgendeiner, das war wirklich der Lobpreisleiter schlechthin, muss man sagen. Und auch der kam schon ins Straucheln, weil er irgendwann gesagt hat, hey, Moment, Gott, ich habe immer gedacht, wenn ich dir nachfolge, dann werde ich ein gutes Leben haben, dann wird es mir gut gehen. Jetzt gucke ich die Leute an, denen bist du egal. Und warum geht es denen ständig besser als mir? Gott, das ist doch unfair. Was ihm geholfen hat, war dann, als er wirklich nochmal Gott gesucht hat, in seine Nähe gekommen ist. Ja, und was kann uns in solchen Momenten helfen, in denen es schwierig ist, vielleicht an Gott dran zu bleiben? Ich glaube, die erste und wichtige Wahrheit, und die klingt sehr banal, aber sie ist so wahr. Und wenn wir, ich sag mal, alles mal zur Seite legen, was wir vielleicht schon gehört haben, an Theologie, an Lehre, an Gedanken, manchmal tut es gut, wenn wir uns wieder einfach auf die Basics besinnen. Und die Grundlage von allem ist, Gott liebt uns. Gott ist ein menschenverliebter Gott. Und jemand hat es mal so schön gesagt, in ganz vielen Religionen ist es ja so, der Mensch, der muss wirklich sich nach Gott suchen und ob er wirklich so zu Gott findet, das ist nie so ganz klar. Gott ist da ein ferner Gott, aber bei uns ist Gott ein menschenverliebter Gott. Ein Gott, der sich aufgemacht hat zu uns. Schon am Anfang der Schöpfung, als die Menschen, Adam und Eva, als sie ungehorsam waren, gegen Gott gesündigt haben. Normalerweise hätten sie den Weg zu Gott suchen müssen, aber was macht Gott? Er steht da, er war jeden Tag im Garten und er hat gerufen, Adam, wo bist du? Ja, er sucht nach uns Menschen. Er liebt uns und seine Liebe ist nicht davon abhängig, ob wir uns gut oder schlecht fühlen, ob wir ihn fühlen oder nicht, ob wir fühlen, ob er da ist oder nicht. Meine Frau, und jetzt gebe ich ihr mal Credit, weil die liest meine Predigten immer durch, die hat mir da noch ein ganz cooles Bild angefügt. Ich sag mal, es ist wie mit der Sonne. Die Sonne, dieser Planet, ist immer da. Er ist immer aktiv. Die Sonne, die wird nie ausgeknipst. Da ist kein Lichtschalter. Aber jetzt zum Beispiel an so Tagen, ja, heute ist es so durchschnittlich, aber wir haben ja gemerkt, der Sommer dieses Jahr, der ist ja ins Wasser gefallen. Und da hast du dich an manchen Tagen wirklich gefragt, wenn der Himmel so verhangen ist, ey, ich sehe die Sonne nicht. Aber wenn mir jemand erzählt hätte, die Sonne ist da, hätte ich gesagt, ja natürlich, ich weiß, die ist da, die ist nur durch Wolken verdeckt. Und so ist es, glaube ich, mit Gottes Liebe. Manchmal sind wir vielleicht so blockiert in unserem Innersten, aber Gottes Liebe ist trotzdem da. Und ich möchte uns vielleicht ermutigen, wenn wir das sehr auf unsere Gefühle gebaut haben, dass wir uns da wirklich auch mal auf Gottes Wort stellen. Das Schöne ist ja, dass er eben auch gleichzeitig diese Wahrheit niedergeschrieben hat, die ist festgeschrieben. Zum Beispiel 1. Johannes 3, 20, selbst wenn uns unser Herz verdammt, ist Gott größer, er kennt alle Dinge. Und er liebt uns so sehr. Und vielleicht eine Übung, nimm dir, entweder du machst es analog, es gibt ja noch so ein dickes Buch, das heißt Konkordanz. Da ist, sind verschiedene Stichwörter und dann sind ganze Bibelstellen drunter. Das kannst du machen, geht auch digitaler, wenn du zum Beispiel bibelserver.de oder sonst was eingibst und such einfach mal nach Stellen über Gottes Liebe. Lass das wirklich in dein Herz werden und sag, auch wenn ich es nicht spüre gerade, ich nehme diese Wahrheit für mich. Dieser Gott, der so groß ist, der dieses ganze Universum gemacht hat, das ist manchmal einfach unvorstellbar, durch sein Wort. Er hat einfach nur was gesagt und dann war es da, passt nicht in unser Kleinhirn rein. Aber genauso liebt er jeden Einzelnen von uns und ist jeder Einzelne von uns für ihn so bedeutend. Deswegen, wenn es dir schwerfällt, dran zu bleiben, komm immer wieder zu diesem Punkt zurück. Das Zweite, was uns, glaube ich, auch helfen kann, ist, uns zu überlegen, hey, was ist eigentlich die Alternative? Und da nochmal zu der Bibelstelle zurück. Jesus, als die Menge sich aufgelöst hatte und vielleicht nur noch die 12 da waren, sagt er zu ihnen, wollt ihr auch weggehen? Und dann sagt Simon Petrus, Herr, wohin sollten wir gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Klingt vielleicht jetzt erstmal ein bisschen kompliziert, aber im Prinzip überleg dir, hey, was ist die Alternative zu Jesus? Ist es woanders wirklich besser? Ich fand es so interessant, ich habe ganz unregelmäßig, treffe ich mich noch mit zwei Leuten aus meiner alten Realschulklasse und ja, irgendwann kommt man immer so auf den Glauben noch zu sprechen, weil irgendwie die finden es ja sehr faszinierend, dass ich das immer noch glaube. Und ja, ja, ist wirklich, also, und ein Thema war das letzte Mal auch, ich meine, meine Eltern, die sind, meine Mutter ist 2017 gestorben, mein Vater 19, und dann war auch so die Frage wieder, ja, Micha, und so, findest du jetzt trotzdem Halt im Glauben? Und hat dich das jetzt nicht irgendwie so Gott gegenüber wütend gemacht, dass jetzt deine Eltern gehen mussten? Und ich habe so im Nachhinein gedacht, ja, oder habe auch gesagt, natürlich habe ich mich echt gefragt, warum? Warum wir? Und klar, man ist in so Situationen voller Fragen und man versteht es nicht. Aber gleichzeitig habe ich gesagt, ich hätte diese Situation ohne Gott trotzdem nicht erleben wollen, weil ich wusste, irgendwo werde ich gehalten und ich habe irgendwo einen Ansprechpartner für meine Fragen, auch für die, vielleicht auch für die Trauer. Ich muss nicht mich irgendwie mit dem Nichts unterhalten. Ohne Gott hätte das Ganze noch weniger Sinn. Dann wäre es einfach Pech und ja, dann hat der, der ein gutes Leben hat, Glück gehabt und der, wo es schief läuft, so what? Aber so wusste ich einfach, hey, Gott ist da und er hat trotzdem alles in der Hand und es läuft trotzdem nach seinem Plan. Und auch wenn wir hier auf der Erde vielleicht nicht alles verstehen, es wird einen Punkt geben, wo alles gut werden wird. So wirklich, lasst uns echt, auch wenn wir ja manchmal vielleicht enttäuscht sind, überlegen, was ist die Alternative? Ein weiteres, und es betrifft, glaube ich, uns auch als Kirche und da auch wirklich die Ermutigung, ich habe es mal genannt, Barmherzigkeit leben oder eine Kultur der Barmherzigkeit. Da habe ich einen ganz interessanten Vers gefunden. Das ist ein ganz kurzer Brief, der Judasbrief im Neuen Testament. Ich glaube, es ist der zweitkürzeste. Der hat auch keine Kapitelanzahl. Deswegen nur Judas Vers 22. Und das ist nochmal ein sehr kurzer, aber doch sehr prägnanter Vers. Und da schreibt dieser Judas an eine Gemeinde, und erbarmt euch derer, die zweifeln. Punkt. Und ich habe mir gedacht, krass, das scheint also schon etwas gewesen zu sein, was eine Realität damals in der Kirche war. Und die waren ja noch viel näher dran an Jesus. Die haben noch teilweise ja, die Jünger kennengelernt, persönlich von ihnen gehört. Aber doch scheint es auch damals schon Menschen gegeben zu haben, die auch mit Zweifel gekämpft haben und das zeigt mir, das ist nichts Neues. Und Hand aufs Herz, können wir auch in unseren Gruppen, in der Kirche, vielleicht auch frei mal über das sprechen, was nicht gut läuft, über unsere Zweifel, über unsere Fragen und vielleicht nochmal persönlich Hand aufs Herz? Oder halten wir die vielleicht auch manchmal lieber zurück, weil wir Angst haben, oh, was denken dann die anderen? Jesus ist ganz entspannt damit umgegangen und auch ganz liebevoll. Und deswegen, das liebe ich auch an ihm. Es gibt ja diese Geschichte mit Thomas. Ist ja so bekannt, dass da praktisch fast schon ein Sprichwort draus entstanden ist. Jesus ist tatsächlich von den Toten auferstanden. Er erscheint den Jüngern und ja, eigentlich war das ja klar, er hat es ja angekündigt, aber die konnten es erstmal nicht glauben. Und ausgerechnet Thomas, der sowieso der Oberskeptiker von ihnen war, war nicht dabei. Sie erzählen es ihm und ich sag mal, ich persönlich, okay, wenn es mir einer erzählt hätte, hätte ich gedacht, naja, komm, ja, das war jetzt alles ein bisschen schwer die letzten Tage, komm erstmal runter. Aber wenn es mir 11 Leute erzählen und es waren ja noch mehr, die Jesus gesehen haben, dann hätte ich doch gedacht, hey, vielleicht ist da doch was dran, vielleicht ist er ja doch auferstanden. Aber was macht Thomas, der Oberskeptiker? Er sagt, nee, also ich glaube das erst, wenn er nochmal hier steht und ich ihn anfassen kann. Ich will das sehen. Können wir sonst was erzählen? Ich will sehen. Und Jesus erscheint ihnen tatsächlich nochmal. Und das Interessante ist, es steht dann nicht mehr drin, dass Thomas wirklich Jesus berührt hat. Ich glaube, ihm hat es einfach gereicht, Jesus zu sehen. Aber Jesus, er sagt nicht Thomas, ach, du ungläubiger Kerle, ich hab's euch doch gesagt. Was soll ich mit dir anfangen? Sondern ey, er geht auf diesen Thomas ein. Er gibt ihm nochmal die extra Chance. Und Thomas, man nimmt an, dass er danach nach Indien gegangen ist. Es ist nicht viel in der Bibel von ihm überliefert, aber so die Tradition. Und dass er dort auch das Christentum hingebracht hat. So, die Bibel ist bei dem Thema ganz entspannt. Und deswegen möchte ich uns da einfach auch ermutigen, dass wir wirklich auch Raum geben für Fragen und dass wir nicht irgendwie so tun, als zählen nur die Geschichten, wo es gut wird, wo Erfolg dahinter ist. Und mein letzter Punkt ist, wenn du in so Situationen bist, wo es schwierig ist, dran zu bleiben, sieh es auch als eine neue Chance für Gott. Es fühlt sich nicht gut an, aber das Wort enttäuschen, da steckt ja täuschen drin und ja, ent ist die Vorsilbe. Aber es bedeutet, ich habe mich eigentlich vielleicht getäuscht davor und es hilft mir jetzt vielleicht, den richtigen Blick zu kriegen. Vielleicht habe ich davor gedacht, naja, Jesus ist eben der, der mein Leben angenehmer, schöner, einfacher macht, wie die Menschen, der mir jeden Tag mein Essen bringt, ich muss nichts mehr dafür tun oder was auch immer. Wir haben manchmal einfach auch falsche Vorstellungen von Gott. Und so Situationen, die schwer sind, die herausfordernd sind, die können auch dazu beitragen, dass wir vielleicht den richtigen Blick von Gott bekommen und dass bestenfalls auch unsere Beziehung gestärkt wird. Und dass wir vor allem auch erkennen, hey, wie wenig eigentlich in unserer Hand ist. Wir wollen oft so viel selber hinkriegen, suchen vielleicht dann auch gleich den Ratgeber, das Buch mit Schritt 1, 2, 3. Aber in vielen Stellen in der Bibel wird einfach gezeigt, hey, wir sind mehr abhängig von Gott, als wir es denken. Und das ist gleichzeitig auch die Ermutigung. Paulus schreibt es zum Beispiel an die Gemeinde in Philippi, in Griechenland war das. Er sagt, Leute, ich bin guter Zuversicht, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, dass er es auch vollenden wird, bis an den Tag Christi Jesu. Also mit anderen Worten, hey, Gott hat mit euch den Weg angefangen und er läuft mit euch und er bringt es zum Ende. Ihr müsst es nicht aus eigener Kraft schaffen. Es fühlt sich vielleicht nicht gut an, wenn wir mit unserem Latein am Ende sind, wenn wir nicht weiter wissen. Aber am Ende konnte Paulus sogar positiv über seine Schwachheit schreiben, weil er schreibt, hey, gerade dann kann Gott zur Geltung kommen. Gott befahl auch den Königen im Alten Testament in Israel, dass sie sich eben keine große Armee und viele Streitwagen zulegen sollen. Und jeder Militärstratege würde sagen, ey, was für ein Schwachsinn. Natürlich muss die Armee groß sein. Ich will ja die anderen abschrecken und ich will ja möglichst auch, wenn es zu einem Krieg kommt, gewinnen. Aber Gott sagt, nee, ihr sollt mir vertrauen, dass ich euch beschützen kann. Und wir sehen immer wieder im Alten Testament, dass das auch passiert ist. Selbst wenn sie in der Unterzahl waren, dass Gott trotzdem dann ihnen den Sieg geschenkt hat. Und selbst Jona hat es erkannt, da hat ja O'Neill drüber gepredigt, als er im Bauch des Walfischs war, hat er selber gemerkt, hey, ich bin jetzt echt total abhängig von Gott. Und hat dann auch wirklich ein Loblied geschrieben, also schon spannend, wenn du es überlegst, du sitzt im Bauch von so einem Wal und schreibst dann einen Song, sehr abgefahren, aber ja, und da möchte ich uns einfach auch ermutigen. Manchmal sind solche Zeiten, wo wir vielleicht nicht mehr weiter wissen, Möglichkeiten, dass wir erkennen, hey, wir brauchen Gott. Und dass wir vielleicht ganz neu erkennen, hey, wir sind echt abhängig von ihm. Und so möchte ich heute einfach schließen. Ich möchte so einen doppelten Abschluss machen. Und vielleicht kann die Band schon mal langsam vorkommen. Ich möchte dir erstmal zusprechen. Wenn du vielleicht gerade so eine Funkstille erlebst, Enttäuschung, fehlendes Eingreifen Gottes, wenn vielleicht sogar Zweifel kommen, Gott liebt dich. Ich würde es nicht sagen, wenn ich es mir nur ausgedacht hätte, aber es steht schlicht und ergreifend in der Bibel. Und um nochmal auf Jona zu sprechen zu kommen, ja, auch der wusste das ganz genau. Ich meine, bei ihm hat es dazu geführt, dass er sich darüber aufgeregt hat und gesagt hat, Gott, warum verschonst du die? Mensch, ich wusste es, dass du ein liebender Gott bist. Mann! Aber, hey, das ist so felsenfest. Wir können zu Gott immer wieder kommen. Und das andere ist, überleg dir wirklich, hey, was ist die Alternative? Sage ich, okay Gott, ich verstehe dich jetzt nicht, aber ich gehe trotzdem mit dir weiter. Es gibt einen Vers noch in Hebräer 10, 35. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Das ist manchmal wie bei einem Marathonlauf. Zwischendurch, ich bin noch kein gelaufen, ich spreche nicht aus Erfahrung, aber ich habe es mir sagen lassen. Zwischendurch denkst du, warum tue ich mir das an? Aber trotzdem, diese Läufer, die machen es ja immer wieder, weil sie wissen, hey, am Ende, das ist so ein schönes Gefühl, wenn ich dann ankomme. Und lasst uns als Gemeinde eine Kultur der Barmherzigkeit leben. Und sei dir sicher, wenn du vielleicht heute da bist oder zuschaust und du denkst, boah, ich bin der Einzige, der Zweifel hat, der vielleicht auch Fragen hat. Nee, bist du nicht. Ich glaube, an dem Punkt sind wir immer wieder, sind viele Menschen. Und Jesus, er geht da ganz entspannt damit um. Und das möchte ich jetzt einfach auch noch tun, wenn wir jetzt dann gleich in den Lobpreis gehen. Nochmal die Erinnerung. 300 Millionen Christen in 50 Ländern erleben gerade Verfolgung. Wenn man sich vorstellt, so, man nimmt an, alle, die sich irgendwie zum Christentum zählen, weltweit sind so 1 Milliarde Menschen. Das heißt im Prinzip jeder Vierte. Das kannst du mal bei uns durchzählen. Und ich meine, wir sind ja in der Freiheit. Das heißt, in anderen Ländern betrifft es jeden oder ganz viel. Habe ich mir mal, es gibt verschiedene Organisationen, aber von Open Doors mal so die Anliegen abgeschrieben, die letzte Woche dran waren. Also wir haben oft für jeden Tag ein Gebetsanliegen. Und ich will die einfach mal mit euch teilen, damit wir vielleicht da auch ein Herz bekommen, was gerade auch Realität weltweit ist. Kommt's hier, genau. 1.11. Obwohl sie häufig einen hohen Preis dafür bezahlen müssen, kommen immer mehr Muslime am Horn von Afrika zum Glauben an Jesus. Das ist eine Gebetserhörung, sagt Timothy, ein Mitarbeiter von Open Doors. Die Tränen und die Gebete von Christen in den letzten Jahren tragen Frucht. Danken wir Gott dafür. Am 2.11. Die islamische Miliz Al-Shabaab und andere Extremisten haben es sich zum Ziel gesetzt, alle Christen in Somalia zu töten. Beten wir für die wenigen heimlichen Christen im Land, um Leitung durch den Heiligen Geist, um dennoch ihren Glauben leben und bezeugen zu können. Noch zwei weitere aus der letzten Woche. Als sie von Nalas Hinwendung zu Jesus erfuhren, versuchten ihre Angehörigen, sie durch körperliche Gewalt zur Rückkehr zum Islam zu zwingen. Weil Nala standhaft blieb, arrangierten sie eine Verheiratung mit einem Scheich als dessen dritte Frau. Am Tag vor der Hochzeit konnte Nala fliehen. Danken wir Jesus für seine Bewahrung. Und noch ein weiteres, und dann Dagan und Noah haben wir in Israel ins Visier nahmen. Im Dezember 2020 wurde das damals 13-jährige Mädchen vergewaltigt, um ihre Eltern zu bestrafen, weil sie den Islam verlassen hatten. Beten wir um Heilung. Und es soll jetzt nicht irgendwie dazu führen, dass wir jetzt die Menschen irgendwie hassen, unseren Mitgeschwistern antun. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, einfach uns bewusst zu werden und einfach für unsere Mitchristen zu beten. Und ich möchte jetzt einfach für uns beten und lasst uns dann einfach noch eins machen, wenn wir auch die verfolgten Christen weltweit beten. Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns festhältst und dass es lohnt, an dir dran zu bleiben, auch wenn es manchmal schwierig wird, auch wenn wir Enttäuschung erfahren. Und ich bete jetzt für jeden, der vielleicht sich an so einem Punkt befindet, der dich gerade nicht spüren kann, der sich fragt, hey, steigen meine Gebete gerade höher als zur Decke, der sich fragt, wo bist du, Gott? Ich bete um eine neue Begegnung, dass du dich vielleicht auch nochmal ganz neu zeigst als der, der du wirklich bist. Ich bete, dass du jeden in deine Liebe einhüllst. Und danke, dass die unabhängig davon ist, wie wir uns fühlen, wie es uns gerade geht, dass du uns mit deiner starken Hand festhältst. Ich bete, dass wir als Kirche wirklich auch eine Kultur leben, dass wir offen sind, auch wenn vielleicht Fragen da sind, wenn Zweifel da sind, dass wir da niemand irgendwie abschätzig behandeln, sondern wirklich auch da deine Liebe zeigen. Danke, dass du auf Thomas so eingegangen bist und das ist wirklich auch so ein Beispiel für uns. In dieser Welt, es sind oft schreckliche Dinge, auch für unsere verfolgten Mitchristen, Herr. In dieser Welt, es sind oft schreckliche Dinge, was man da liest, was passiert und wir beten einfach um deine Nähe, um deinen Beistand, um deinen Trost, um deinen Mut, Herr, um deine Standhaftigkeit, Herr, für jeden, für diese Situation, Herr. Beten für deinen Heiligen Geist, Herr. Beten um Stärke und wir beten aber auch für die, die wirklich sie verfolgen. Dass sie auch so ein Erlebnis haben wie Paulus, der auf einmal dir begegnet ist und dann war alles anders. Wir beten, dass wir das nicht in unserem Alltag vergessen, aber danken dir auch für unsere Freiheit, die du uns hier geschenkt hast und beten da so sehr, dass wir auch diese Freiheit ja nutzen und uns da nicht verstecken. Beten wir auch für Mut um uns. Ich danke dir, dass du jetzt hier bist bei jedem Einzelnen, Herr, und ich bete um deinen Segen.